SRF 3.
Die Diskussion um die Impfpflicht. Großbritannien will nichts davon wissen. Deutschland denkt darüber nach. In Österreich wird dagegen protestiert. Der Kampf gegen die Regierung. In Chile verliert eine junge Frau bei Protesten ihr Augenlicht und gibt nicht auf. Das Problem mit schwer bewaffneten Bürgerwehren. In den USA geben zwei Prozesse Anlass zu heftigen Diskussionen. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Österreich geht voran und löst damit eine Diskussion in verschiedenen Ländern aus. Die Rede ist von der geplanten Impfpflicht, die die österreichische Regierung ab Februar einführen will. Heute haben sich Politiker Großbritanniens und Deutschlands dazu geäußert. Dominik Brandt.
Eine allgemeine Impfpflicht werde es in Großbritannien nicht geben. Das sagte der britische Gesundheitsminister Sajid Javid zur BBC. Im Vergleich zu anderen Ländern gäbe es in Großbritannien weniger Menschen, die beim Impfen zögerten. Bereits eingeführt ist allerdings eine Impfpflicht für das Pflegepersonal in Heimen. In Deutschland zeigte sich nach dem Bayer Markus Söder ein weiterer Chef eines Bundeslandes offen für eine Impfpflicht. Schleswig-Holsteins Daniel Günther sagt, lieber eine Impfpflicht als ein Lockdown, der für alle gelten würde. In Österreich selber haben heute erneut Tausende gegen die geplante Maßnahme demonstriert, diesmal in Linz in Oberösterreich.
Und nun nach Libyen. Dort ist erstmals seit 2010 wieder ein Bundesrat aus der Schweiz empfangen worden.
Und zwar Außenminister Ignazio Cassis. Bei den Gesprächen mit dem libyschen Premierminister in Tripolis habe Cassis die Unterstützung der Schweiz für Frieden und Stabilität im nordafrikanischen Land bekräftigt, heisst es in der Mitteilung des Außendepartements EDA. Neben den geplanten Wahlen von Ende Dezember sei auch über die Bereiche Migration, Menschenrechte und über die humanitäre Lage im Land gesprochen worden. Auf die Frage, ob er die schwierige Lage vieler Flüchtlinge aus anderen afrikanischen Ländern angesprochen habe, sagte Cassis:
Mehr indirekt als direkt. Natürlich, Libyen ist wirklich die Mittelmeerroute, also vom Herz von Afrika bis in Europa. Und das wissen Sie ganz genau. Und Sie wissen auch, welche riesige Herausforderung Sie hier im Tripoli und sonst auf der Küste hier in Libyen haben. Und wenn hier Frieden und Stabilität herrscht, dann ist auch dieses Problem gelöst. Und dann haben wir auch diesbezüglich Frieden und Stabilität.
So Bundesrat Ignazio Cassis zu seinem Besuch in Libyen. In Sudan ist der abgesetzte Regierungschef Abdallah Hamdok wieder im Amt, einen Monat nach dem Militärputsch gegen die Regierung. Er unterzeichnete gemeinsam mit Putschgeneral Burhan eine Vereinbarung. Demnach darf Hamdok eine Regierung mit zivilen Vertretern bilden. Zudem sollen alle politischen Gefangenen freigelassen werden, die während des Putsches festgenommen worden waren. Doch trotz der Einigung kam es erneut zu Protesten gegen das Militär. Laut Nachrichtenagenturen steht die Befürchtung im Raum, dass das Militär weiterhin Einfluss auf die Regierung nehmen könnte.
Info 3 Abend.
Chile. Ganz unten am westlichen Rand Südamerikas. Chile ist im Umbruch. Seit 2019 brechen immer wieder Massenproteste über das Land herein. Die Menschen fordern einen sozialeren und gerechteren Staat. Nun wird gewählt. Fast 15 Millionen Chileninnen und Chilenen sind heute ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten. Eine, die heute als Senatorin kandidiert, ist Fabiola. Sie ist das bekannteste Opfer von Polizeigewalt in Chile, denn sie wurde bei Massenprotesten von einer 200 Grad heißen Tränengasgranate im Gesicht getroffen. Seitdem ist Fabiola vollständig blind. Südamerika-Korrespondent David Karasek hat die 38-jährige Fabiola in Santiago getroffen.
Es terrible, de un momento a otro quedarte ciega.
Es ist schlimm, von einem Tag auf den anderen blind zu sein. Ich werde meine Augen nie mehr zurückbekommen, aber ich möchte diese Tragödie in eine Stärke umwandeln und kämpfen, damit wir Chile verändern können. November 2019. Hunderttausende sind in Chile auf den Straßen und kämpfen gegen die Ungleichheit. Metrostationen brennen, Steine und Gummigeschosse fliegen, mehr als 30 Menschen sterben. Ein Polizist feuert aus 50 Metern Entfernung eine Tränengasgranate direkt ins Gesicht von Fabiola. Durch den Aufprall wird ihr Schädel zertrümmert. Die dreifache Mutter erblindet vollständig. Seit Beginn der Proteste Ende 2019 haben mehr als 400 Chileninnen und Chilenen ihr Augenlicht verloren. Der Polizist, der Fabiola angeschossen hat, wurde inzwischen vom Dienst suspendiert. Er steht unter Hausarrest. Die Staatsanwaltschaft fordert 12 Jahre Haft. Fabiola wartet aber nicht auf Gerechtigkeit. Sie arbeitet hart an ihrer politischen Karriere.
La desigualdad, la educación, no hay... Tiene que ser una educación gratis y de calidad.
Als Senatorin will ich die extreme soziale Ungleichheit bekämpfen. Nahezu alle öffentlichen Dienstleistungen in Chile sind in privater Hand, darunter Bildung, Gesundheit, Rentenversicherung oder die Wasserversorgung. Das generiert viel zu hohe Lebenshaltungskosten, sagt die 38-Jährige. Die Chancen für Fabiola, am Sonntag in den Senat gewählt zu werden, sind eher klein. Mit wenig Geld für den Wahlkampf und als Unabhängige ohne Parteibasis geht sie gegenüber anderen Kandidatinnen und Kandidaten unter. An ihrer Botschaft ändert das nichts. Fabiola hat nicht nur ihre Augen verloren, sondern auch ihre Angst.
Eine eindrückliche Frau, die nicht aufgibt. Schauen wir uns noch die Präsidentenwahl an, die heute stattgefunden hat. 7 Kandidaten, die weibliche Form braucht man hier nicht zu bemühen, 7 Kandidaten standen zur Auswahl. Ich habe David Karasek gefragt, wer denn die besten Chancen hat, Chiles neuer Präsident zu werden.
Das ist der 35-jährige linke Kandidat Gabriel Boric. Er war einer der Anführer dieser Proteste, die Sie erwähnt haben. Er hat auch viele Forderungen der aktuellen Protestbewegung in sein Programm aufgenommen. Er ist für einen starken Sozialstaat und für bezahlbare Bildung und für ein bezahlbares Gesundheitssystem. Sein härtester Konkurrent laut den aktuellen Meinungsumfragen ist genau das Gegenteil. Das ist der ultrarechte Jurist José Antonio Kast.
Also das Volk hat die Wahl zwischen einem ziemlich linken und einem ziemlich rechten. Wer ist denn dieser José Antonio Kast?
Er vertritt alle, die nicht wollen, dass sich Chile verändert. Seine Familie gehört zu den Reichsten des Landes. Sein deutscher Vater war ein glühender Nazi, Wehrmachtsoffizier und ist dann in den 50er Jahren von Bayern nach Chile ausgewandert. José Antonio Kast fordert einen Graben, also einen 3 Meter tiefen Graben zwischen Bolivien und Chile gegen illegale Einwanderung. Er will aus dem UN-Menschenrechtsrat austreten und er verteidigt den früheren chilenischen Diktator Pinochet.
Was ist denn eigentlich in Chile los? Es ist ja immer noch eines der wirtschaftsstärksten Länder Südamerikas. Doch dann begannen die Proteste und jetzt scheint das Land in links und rechts gespalten.
Das stimmt. Chile ist wirtschaftlich eines der erfolgreichsten Länder Südamerikas. Aber von diesem Wirtschaftswachstum profitieren nicht alle. Und genau das hat die Proteste vor 2 Jahren ausgelöst. Diese Massenproteste haben danach zu einer Abstimmung geführt. 80% der Chileninnen und Chilenen haben Ja gesagt, dass das Land eine neue, grüne und soziale Verfassung schreibt. Aber diese Euphorie, die schwindet immer mehr. Und wieso ist das so? In Chile gibt es große Ängste, die der Wandel und all diese Veränderungen mit sich bringen. Veränderungen mit einer linken Regierung, das wollen nur die einen. Und für alle anderen geht dieser Wandel viel zu schnell. Und die wollen das System der alten Diktaturzeit beibehalten.
Südamerika-Korrespondent David Karasek. Morgen früh wird man wissen, ob der 35-jährige Linke Gabriel Boric das Rennen gemacht hat oder ob er in einen zweiten Wahlgang muss.
Info 3 Abend.
Und nun zu 2 Gerichtsprozessen, die in den USA viel zu reden geben. In beiden Fällen geht es um mutmaßliche Morde, die weiße, schwer bewaffnete Bürgerwehren letztes Jahr verübt haben sollen. Die Prozesse sind politisch höchst aufgeladen und einer davon endete vorgestern mit einem Freispruch. Die Jury befand den Schützen von Kenosha in Wisconsin für nicht schuldig. Er habe aus Notwehr gehandelt, als der 18-Jährige im letzten August 2 Männer erschoss und einen verletzte. Aus Washington, Isabel Jacobi.
Während des Gerichtsprozesses wurden zahlreiche Videos der Tatnacht gespielt. Sie zeigen, wie der Teenager in einem halbautomatischen Sturmgewehr auf der Straße herumirrt. Rittenhouse war wie andere Bürgerwehren angereist, um lokale Geschäfte vor Plündereien während den Black Lives Matter-Ausschreitungen zu beschützen. Später in der Protestnacht erschießt Rittenhouse einen Mann, der sich ihm in den Weg stellt, und als ihn andere Aktivisten zu überwältigen versuchen, tötet und verletzt er weitere Opfer. Im Gerichtssaal in Kenosha bricht Rittenhouse im Zeugenstand zusammen. Schluchzend macht er geltend, er habe aus Selbstverteidigung gehandelt.
And there were people right there.
Die Verteidigung argumentiert, er sei von den Opfern angegriffen worden. Die Anklage hingegen sagt, Rittenhouse habe einen unbewaffneten Mann skrupellos getötet und zeige keine Reue. In den rechtskonservativen Medien ist Rittenhouse bereits zum Star geworden, wie auf Fox News.
This is as clear a cut a case of self-defense I have ever seen.
That the civil rights era is now starting over today.
Laute Proteste der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung begleiten einen anderen Mordprozess im Bundesstaat Georgia. Hier geht es um den mutmaßlichen Mord an Ahmaud Arbery, einem Helden der Black Lives Matter-Bewegung. Drei weiße Bürger setzten dem 25-jährigen Afroamerikaner nach, weil sie ein Diebstahldelikt vermuteten, was sich als unrichtig erwies. Bei einem Verhaftungsversuch schoss der Täter dem unbewaffneten Opfer aus nächster Nähe mit einer Schrotflinte in die Brust. Die Verteidigung argumentiert auch im Fall Arbery Selbstverteidigung. Die Anklage sagt hingegen, Selbstverteidigung könne nicht geltend gemacht werden, wenn ein bewaffneter Täter die Situation provoziere. Arbery und Rittenhouse sind zwei verschiedene Fälle, die aber ähnliche Fragen aufwerfen. Was ist Selbstverteidigung? Wann werden bewaffnete Bürgerwehren zu Tätern? In beiden Fällen kann die Verteidigung sich auf Gesetze berufen. In beiden Bundesstaaten ist das offene Tragen von Waffen erlaubt. In Georgia ermöglicht ein Gesetz zudem, dass Bürger verdächtige Subjekte verhaften können. Es stammt aus der Zeit der Sklaverei.
Und jetzt weiß Dominik noch, wie die Woche wettermäßig startet.
In der Nacht und Morgen mit etwas Regen und oberhalb von 1000 bis 1500 Metern mit Schnee. Im Norden gibt es 6, im Süden 10 Grad.
Das war Info 3 am Sonntagabend, heute mit Dominik Brandt und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.